Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal bewundere ich Leute, die aus einer kleinen Begebenheit eine ganz, ganz große Geschichte machen können. Sie können reden, ohne inhaltlich viel Neues zu verbreiten, und trotzdem hört man ihnen gerne zu. Ich kenne so eine Leute. Da, wo ich selbst lieber kurz und knapp bin, da sind sie lang und breit. Und wo ich schon beim siebten Gedanken bin, da haben sie gerade erst ihren ersten entfaltet. Aus einer kleinen Begebenheit eine große Geschichte machen, das kann ich selber nicht so gut. Und das kann ich auch vor Gott nicht. Damit bin ich so ein typischer Dreisatzbeter. Maximal drei Sätze pro Anliegen, das muss reichen, mehr fällt mir nicht ein. Und mehr will ich auch Gott nicht zumuten. Also es geht heute, wie Evi schon gesagt hat, ums Gebet, auch um Predigttext, den ich nachher lese. Ich bin ein typischer Dreisatzbeter, das ist so meine Art, aber eure Art kann ganz anders sein. Ich weiß gar nicht, wie betet ihr? Drei Sätze, Schluss, oder vielleicht fünf. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns im Zwiegespräch mit Gott nicht verbiegen müssen, sondern dass wir vor ihm und mit ihm so reden können, wie wir auch sonst sind. Wer gerne viele Worte macht, der darf das auch vor Gott tun können. Wer gerne Dinge aufbauscht, dramatisiert, um sie verarbeiten zu können, um sie unter die Füße zu kriegen, der darf auch vor Gott ordentlich Druck auf den Kessel geben. Und die Dreisatzbeter, so wie ich, wir müssen unsere Anliegen nicht künstlich verlängern. Was klar ist, ist klar. Was gesagt ist, das wurde eben nicht nur gesagt, es wurde mit Sicherheit auch gehört. Diese Verschiedenheit ist gut, aber nicht immer so einfach. Jetzt plaudere ich mal aus meinem Tagebuch, was ich nie aufgeschrieben habe. Als Evi und ich uns kennenlernten, da war uns beiden irgendwann klar, dass wir den großen Paaren der christlichen Welt nicht nachstehen wollten, sondern wir wollten es genauso machen, wie wir es von ihnen gelesen haben und auch gehört haben und wie sie es teilweise auch gesagt haben. Wir wollten gemeinsam beten und unser Anliegen gemeinsam vor Gott ausbreiten. Aber was genau heißt denn nun ausbreiten? Wie breit ist ausbreiten? Wie oft und wie lange? Auf jeden Fall kam mein Amen immer zu früh. Denn danach ging es auf der anderen Seite erst richtig los. Zuerst war ich nur ein wenig irritiert, dann wurde ich ungeduldig und am Ende wurde aus meiner ach so andächtigen Gebetshaltung ein gar nicht mehr andächtiger Ich-will-hier-raus-Wunsch, will aufstehen, will rennen und will endlich mal wieder was essen. Kennt ihr vielleicht auch. Das Ergebnis dieses Prozesses von Evi und mir war jedenfalls eine ganz einfache Erkenntnis. Das Gebet ist zuallererst eine persönliche Sache zwischen mir und meinem Gott. Ich will mit ihm reden und er mit mir und dazu reichen wir beide wahrscheinlich völlig aus. Wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, dann meint er damit nicht das persönliche Gebet, sondern wohl eher die Gemeinschaft der Christen. Wenn wir uns treffen in seinem Namen, um Gottesdienst zu feiern, so wie hier, oder wenn wir im Hauskreis zusammen sind oder wenn wir in Düste Billard spielen, im Männerkreis. Schön, wenn wir das im Namen Jesu tun können, wenn er dabei ist und unsere Treffen prägt. Aber für ein Gebet kann ich auch auf mein Zimmer gehen, die Tür hinter mir schließen, um allein zu sein mit Gott, denn es ist zuerst eine persönliche Sache zwischen ihm und mir. Natürlich geht Gebet auch in Gemeinschaft. Und wir tun das auch oft und gerne. Jeden Heaven at 11 treffen wir uns vorher um 10:30 zum Warm-up-Gebet drüben im alten Pfarrhaus. In den Hauskreisen beten wir auch gemeinsam. Und es gibt auch ein Gebetsteam, das sich regelmäßig trifft. Da kann man einfach nur dabei sitzen und schweigen oder auch mitbeten. Aber gut wird das eben nur, wenn wir dort aufeinander Rücksicht nehmen, die Dreisatzbeter sich auf etwas mehr als drei Sätze der anderen einlassen. Und die, ich sag mal, Zwirnbeter nicht immer ihre ganze Spule abrollen. Ein Freund sagte mir einmal, gleiche Niveaus finden sich zusammen. Er hatte das damals auf Übungsgruppen an der Uni bezogen. Er war dort Betreuer von diesen Studentengruppen. Und ihm war aufgefallen, dass sich ganz oft gleiche Leistungsniveaus zusammenfanden. Die Streber mit den Strebern, die Mittlerin mit den Mittleren und die Abfeierer mit den Abfeierern. Und die kamen dann auch gemeinsam durch oder eben nicht durch. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass sich das in den Gebetsgruppen ganz ähnlich ergibt. So wie Evi und ich in derselben Gebetsgruppe vielleicht auf Dauer nicht optimal aufgehoben wären, so passen andere dagegen sehr gut zusammen. Denn, und das ist das Zweite, das Gebet ist noch mehr als eine persönliche Übung, es ist nämlich auch eine Gabe. Eine Begabung, die einigen Christen besonders aufs Herz gelegt ist und die sie daher auch ganz besonders tun können. Und ich denke, es ist eine ganz gute Sache, dass sich diese Beter zusammenfinden, um gemeinsam vor Gott zu treten, dass es hier jetzt seit fast 20 Jahren in Barnsdorf einen festen Gebetskreis gibt. Das hat mit Sicherheit einen ganz guten Einfluss auch auf unsere Gemeinde, auf unser Gemeindeleben. Der Predigtext von heute, zu dem ich jetzt kommen will, der befasst sich nur mit einem Teilbereich des Gebetes. Es geht nicht um ein Dankgebet. Es geht auch nicht um ein Lobpreisgebet. Auch nicht um die typische Fürbitte. Es geht um ein Bittgebet und damit wohl um den Gebetsteil, der häufig den größten Raum unserer Gebetszeiten einnimmt. Der Text steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Ich lese ihn einmal vor. Der bittende Freund, hat Luther überschrieben. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn jemand unter euch einen Freund hat, und er ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn ich habe Besuch bekommen und habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen am Fenster würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm etwas geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Denn wo ist ein Vater unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange bieten würde? Oder wenn er ihm, wenn er um ein Ei gebeten wird, einen Skorpion dafür gibt? Wenn nun ihr, die ihr doch auch böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Ich lese aus diesem Text ein paar Dinge heraus, die ich einfach weitergeben möchte. Erstens, Gott will wissen, was wir wollen, also sollten wir es auch wissen. Viele Gebete, mit denen wir Gott um etwas bitten, sind unkonkret und vage. Zum Beispiel diese beliebte Floskel, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Auf den ersten Blick klingt der Satz ja gar nicht so falsch, vielleicht sogar ziemlich fromm. Ich stehe an einer Kreuzung, habe viele Wege, die ich einschlagen könnte, und als guter Christ überlasse ich die Qual der Wahl Gott. Er soll mir zeigen, was ich tun soll. Ist das wirklich richtig? Das wäre etwa so, wenn dieser Mann aus diesem Predigttext nachts zu seinem Freund unter das Fenster geht und ihm zuruft, hey, ich habe Besuch und dieser Besuch hat Hunger, was soll ich tun? Das macht er aber nicht. Er fragt ganz anders. Er fragt nach Brot. Und zwar erstaunlicherweise nicht nur einfach nach Brot, sondern er hat auch genau durchgerechnet. Und darum fragt er nach 3 Broten. Das reicht. Wenn ich sage, Gott will wissen, was wir wollen, dann setzt das auch voraus, dass wir uns selbst darüber Gedanken gemacht haben. Was will ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Plan? Muss ich wirklich planlos beten oder könnte ich nicht doch konkreter werden? Gott traut uns doch zu, dass wir die Optionen durchrechnen, dass wir uns vorher einmal Gedanken machen, wie die Dinge liegen, dass wir sie sicherlich auch schon mal im Gebet ihm hinlegen, aber dann möchte er meine Wahl wissen. Möchte wissen, wie ich mich entscheide, denn dazu hat er uns befähigt, dazu hat er uns auch Freunde gegeben, mit denen wir diskutieren und das durchsprechen dürfen. Ich denke, wir sollen ruhig mal entscheiden und er will segnen. Also, bevor wir anfangen, Gott um Mitternacht zu nerven, denn da ist echt genervt hier, dürfen wir erst einmal überlegen, was wir selber wollen. Und dann damit ins Gebet gehen zu Gott. Wir haben die Wahl und Gott hat den Segen, das ist das Erste. Jetzt gibt es natürlich auch Gebetsanliegen, bei denen wir gar nicht mehr groß nachdenken müssen. Wer krank ist, möchte gesund werden und wem Unrecht widerfährt, der möchte Gerechtigkeit sehen. Und wer etwas verloren hat, der möchte es natürlich wiederfinden. Das heißt, viele Sachen, um die wir Gott im Gebet bitten, die sind zunächst einmal klar, darüber müssen wir uns nicht groß Gedanken machen. Und dann bringen wir sie im Gebet vor Gott, vielleicht auch ganz hartnäckig, wie dieser Mann hier. Jesus lobt das hier, das ist eigentlich die Hauptaussage des Textes, darum nenne ich sie auch gar nicht erst. Also dieses hartnäckige Gebeten ist durchaus erlaubt. Und trotzdem haben wir doch das Gefühl, dass es mit dem Empfangen der Gaben nicht so recht klappt. Jesus sagt das doch relativ klar. In Vers 9 und 10 sagt er, bittet, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft, wird an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Aber manchmal läuft es doch anders. Da geht keine Tür auf, und wir finden nicht, was wir gerade suchen. Und darum habe ich mir die Bitte dieses Mannes unter dem Fenster Gottes noch einmal genauer angesehen und mir fiel ein Wort in seiner Bitte auf. Er sagt nicht, guter Freund, bitte gib mir 3 Brote für meine Gäste, sondern er sagt, bitte leih mir die Brote. Was wir von Gott erbitten und was er uns vielleicht auch gibt, das ist doch nur geliehen. Es gehört uns nicht. Und es kann sein, dass wir es bald wieder zurückgeben müssen. Wenn wir um Gesundheit bitten für uns oder für einen Freund, um Heilung, das ist alles nur geliehen. Es kann sein, dass wir davon etwas zurückgeben müssen, dass wir davon etwas einsetzen müssen, denn das Heil und die Heilung gehören uns nicht, wir können darüber nicht verfügen. Oder wir bitten um Gerechtigkeit, schaffe mir Recht, Herr. Das dürfen wir auch. Aber auch die Gerechtigkeit ist ein ganz flüchtiges Gut. Es kann sein, dass wir um Gottes Willen doch wieder Unrecht erleiden müssen, dass wir wieder um unser Recht oder um das Recht anderer kämpfen müssen. Ich finde, besonders deutlich wird das, wenn wir für andere Menschen beten. Wir möchten gerne, dass sich bei ihnen etwas ändert. Und wir sind so genervt, dass sich manchmal nichts tut, über Jahre nichts tut. Aber die anderen gehören uns nicht. Sie sind Gottes Kinder und das gilt sogar, wenn sie unsere eigenen sind. Auch sie sind nur eine Leihgabe, über die wir nicht verfügen können. Wir haben sie empfangen, aber wir werden sie doch in ihr eigenes Leben entlassen müssen. Ich glaube, es ist bei all unseren berechtigten Gebetsanliegen eine ganz wertvolle Erkenntnis, dass es Zeiten gibt, wo wir empfangen können, aber dass es eben eindeutig auch Zeiten gibt, wo wir hergeben müssen. Denn es ist alles nur geliehen. Wir können uns bei Gott nichts kaufen. Wir können nur mit seinen Gaben handeln, solange Zeit ist. Mein Eindruck ist nun, dass im Moment durchaus noch Zeit ist. Dass wir als Gemeinde gerade ziemlich viel bekommen. Dass ziemlich viel möglich ist. Und dass wir sehr gut daran tun würden, jetzt einzusetzen, was wir einsetzen können. Wenn wir um Gemeindewachstum gebeten haben, wenn wir um neue Möglichkeiten gebeten haben, dann hat Gott, wie ich finde, sein Fenster hier in Barnsdorf gerade ziemlich weit aufgemacht. Spendengelder, Stiftungsgelder, plötzlich eine Tafelarbeit, aus der noch wer weiß, was wachsen kann. Ich glaube, das ist wieder mal so eine typische Gebetserhörung. Wir bitten jahrelang um etwas Kleines und Gott schenkt etwas viel Größeres und wir überblicken es noch gar nicht so recht, wir erkennen es noch nicht. Jesus sagt das hier so um die Ecke auch. Er sagt, wenn wir Gott um etwas bitten, wird er uns nie etwas Schlechteres geben. Keine Schlange für einen Fisch, sagt Jesus hier. Kein Skorpion für ein Ei, sondern seine Gaben sind ganz oft größer als unsere Gebete, manchmal so groß, dass wir sie zunächst gar nicht in den Blick kriegen. Aber es bleiben Gottes Gaben. Wir besitzen sie nicht. Wir haben sie nur auf Zeit. Und dazu mein letzter Gedanke heute Morgen, auch zu diesem Text. Denn es gibt tatsächlich eine Gabe, die Gott uns gibt, die wir nicht zurückgeben müssen. Die dürfen wir behalten. Und die nennt Jesus hier auch. Die Gabe ist nicht nur geliehen, denn für sie wurde tatsächlich schon bezahlt. Und es ist die Gabe des Heiligen Geistes. Ich hatte ja meine Ankündigungsmail, ich weiß nicht, wer von euch im Mailverteiler ist, hat das ja gelesen, wer da noch rein will, kann sich da in eine Liste eintragen. Wir haben also einen Mailverteiler, mit dem wir jeden Gottesdienst kurz thematisch ankündigen. Ich hatte also meine Ankündigungsmail so ein bisschen scherzhaft gefragt, aus welchem Material ist denn mein Gebetskanal zwischen Gott und mir, die Telefonleitung. Wie kommen denn meine Gedanken zu Gott und seine Gedanken zu mir? Dieses Fenster, von dem Jesus hier im Gleichnis spricht, das gibt es ja so gar nicht. Wenn ich jetzt dieses Bild aus der Ankündigungsmail noch einmal nehme, dann ist der Heilige Geist sozusagen das Material der Telefonleitung zwischen Gott und mir. Er überträgt und übersetzt meine Gebete in die Sprache Gottes. Paulus sagt einmal, der Geist vertritt uns vor Gott, sogar wenn wir selbst gar nicht wissen, was wir beten sollen. Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen, sagt Paulus. Und dieser Geist übersetzt die Worte Gottes wieder zurück in seine Sprache, damit wir verstehen, was Gott sagt. Und für diesen Heiligen Geist, den wir nicht zurückgeben müssen, hat Jesus am Kreuz von Golgatha bezahlt, als er starb und als er dann Ostern wieder auferstand. Das heißt, diese Verbindung zwischen Gott und uns, dieses gegenseitige Verständnis, das ist die Wirkung des Heiligen Geistes und der soll uns nicht genommen werden. Und es ist auch nur dieser Geist, den Jesus uns hier verspricht. Ich lese den Vers 13 nochmal vor. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jetzt kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, dass Jesus uns hier bloß den Heiligen Geist verspricht. Alles andere bleibt hier recht vage. Und wir haben doch so viele konkrete Gebetsanliegen. Trotzdem glaube ich, dass der Heilige Geist uns weiterbringt als alles andere. Denn wenn wir ihn haben, dann steht die Verbindung zwischen Gott und mir. Und sein Ohr hört gut und auf seinen liebevollen Blick können wir vertrauen. Mit ihm können wir mutig planen und zu ihm dürfen wir beharrlich beten. Egal, ob wir jetzt Dreisatzbeter oder Zwirrenbeter sind, er wird uns nicht abweisen, er wird uns nach seinem Maß zuteilen. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch einen Psalm vorlesen, der uns daran erinnern soll, dass Gott uns doch gut versorgt, auch wenn wir manchmal denken, unter seinem Fenster nicht das zu bekommen, was wir wollen. Das ist der Psalm 121. Der treue Menschenhüter, so überschreibt es hier. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, aber woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt doch vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird auch deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.